Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta, dem Geschichtspodcast von Volksfreund.de. Mein Name ist Miguel Castro und ich begrüße heute an meiner Seite unseren Kollegen Alexander Schumitz.
Hi, grüß euch.
Ja, und wir unterhalten uns heute über Deutschland vor 100 Jahren und eine Familie, die da mittendrin mit den Widrigkeiten und Herausforderungen dieser Epoche sich auseinandersetzen musste. Also die Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg und welche Folgen das für diese Familie aus Trier hatte, die Familie Cetto. Alexander, was ist das denn für eine Familie?
Boah, das ist eine schwierige Konstellation. Fangen wir vielleicht mal bei der Vorgeschichte der drei Cettos an, über die wir uns unterhalten. Also im Wesentlichen geht es uns um Walter Cetto, Anna Maria Cetto und Max Cetto. Aber tatsächlich kam diese Familie Ende des 18. Jahrhunderts in die Region. Zunächst nach St. Wendel und sie kam aus Norditalien, der Lombardei, und scheint sich sehr schnell hier ins Kurfürstentum Trier angepasst zu haben. Sie nehmen bald wichtige Posten hier in der Region ein, im Zuge der Französischen Revolution, und im Nachgang dazu bei der Besetzung der Rheinlande durch die Franzosen wird einer der Vorfahren Bürgermeister oder Maire von St. Wendel. Diese Position übt er auch später weiter aus, hat also auch weiterhin eine politisch wichtige Rolle. Ein weiterer Vorfahr, der Urgroßvater, Karl Philipp Cetto, ist Teilnehmer beim Hambacher Fest 1832. Er ist Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, des Vorparlaments, also spielt eine wichtige Rolle im Zuge der Deutschen Revolution von 1848. Er ist dann auch Mitgründer der Fortschrittspartei, stellt sich gegen Bismarck auf, ist gegen die Einigungskriege von 1866-67. Dessen Sohn wiederum beschränkt sich dann mehr auf das Kaufmännische in der Familie, wird Leiter einer Eisen- und Emailfabrik in Stromberg im Hunsrück, die dann 1900 in die Insolvenz geht. Dessen Sohn, der Vater unserer drei Protagonisten, Karl Cetto hat lange Zeit in der Fabrik seines Vaters mitgearbeitet, geht dann aber nach Trier mit seiner Familie und wird hier Kaufmann.
Das heißt, viele Cettos also, fassen wir kurz zusammen, eine Familie, die damals aus Italien eingewandert ist, also hier auch unternehmerisch tätig war, auch politisch sich engagiert hat. Du hast gerade zum Beispiel die Fortschrittspartei erwähnt, das war ja damals eine Partei zu Zeiten des Zweiten Deutschen Kaiserreiches, also nach 1870, also sehr vielfältig. Und die sind also dann mehr oder weniger dann halt im Hunsrück dann beheimatet gewesen. Dann.
Die waren beheimatet, ich sag mal, in diesem Quadrat St. Wendel, Stromberg, Koblenz, Trier. Ihre Bildung haben sie regelmäßig in Trier gemacht, also alle Kinder sind mehr oder weniger immer in Trier zur Schule gegangen, aber ihre wirtschaftlichen Aktivitäten haben sich halt über diese vier Städte verteilt, kann man sagen.
Und die Kinder sind ja auch alle an unterschiedlichen Orten geboren worden, ne? Die drei Protagonisten, über die wir uns heute unterhalten.
Genau, die sind also in Stromberg, in Koblenz und in Trier geboren worden. Das zeigt einfach, dass der Vater zunächst halt in der Fabrik seines Vaters, also des Großvaters der drei, tätig war, dann eine leitende Position hatte, der hat Metallurgie studiert, hatte also wirklich Ahnung vom Thema Eisen. Und nachdem die pleite gegangen war, diese Fabrik, sind sie zunächst nach Koblenz gezogen und von Koblenz dann später nach Trier, weil hier offensichtlich noch alte Verbindungen bestanden und man so ins Wirtschaftsleben besser eintauchen konnte. Es bestanden zum Teil Beziehungen zur Reverchon Bank, eine der großen Banken in Trier. Es bestanden Beziehungen zur Familie Rautenstrauch, einem der großen Lederhersteller in Trier, sodass da sicherlich man kaufmännisch besser Profit machen konnte als abgelegen in Koblenz, wo man weniger Verbindungen besaß.
Alle drei Kinder, also Max, Walter und Anna-Maria, sind ja auch in Trier zur Schule gegangen und haben hier ja auch Abitur gemacht.
Genau, die haben hier alle drei dann ihr Abitur gemacht. Walter Cetto hat sein Abitur quasi in der Zeit des Ersten Weltkrieges gemacht. Geboren wurde er 1895. Drei Jahre später wurde seine Schwester Anna Maria Cetto geboren, also 1898. Die hat dann kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ihr Abitur gemacht in Trier. Und der jüngste unserer drei Protagonisten, der Max Cetto, wurde geboren in Trier 1903. Und hat dann sozusagen im Aufstieg der Weimarer Republik hier in Trier sein Abitur gemacht.
Ich wollte gerade nämlich sagen, als der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen ist, 1918, die Waffenstillstandsverhandlungen haben ja unter anderem ja auch in Trier stattgefunden, am Hauptbahnhof damals zwischen den Franzosen und den Deutschen. Da war der Max Czettow also noch ein Jugendlicher.
Er war ein Jugendlicher, genau.
Das heißt, dem muss das ja auch ziemlich geprägt haben, damals diese Epoche, ne? Die Soldaten, die damals von der Front zurückkamen, eine Stadt, die nun auf einmal unter französische Besatzung geriet.
Der ältere Bruder hatte gekämpft im Ersten Weltkrieg, wurde dann im Zuge der Friedensverhandlungen, als Deutschland demilitarisiert wurde, auch aus seinen militärischen Diensten entlassen als Leutnant, was natürlich zu Existenzängsten bei ihm geführt haben dürfte, weil er nicht mehr wusste, wie er eine potenzielle Familie zum Beispiel ernähren kann. Er hat dann später, da gehen wir glaube ich später nochmal genauer drauf ein, ist er auch emigriert, ist nach Spanien gegangen und hat dort eine Zeit lang für spanische Unternehmen gearbeitet.
Was auch Sinn machte, denn die Spanier waren damals im Ersten Weltkrieg neutral, denen ging es also wirtschaftlich wahrscheinlich besser als damals Deutschland.
Wahrscheinlich das. Außerdem war es durchaus noch ein Königreich in der Zeit, so dass man sozusagen an seine Traditionen eines Kaiserreichs, eines Königreichs auch so ein bisschen anknüpfen konnte und da gewisse Sympathien hatte. Und er scheint schon relativ früh auch Spanisch gelernt zu haben, vermute ich, weil er dann halt auch so im deutsch-spanischen Handel tätig war. Also vor allem dann im Erzhandel, was natürlich so auch ein bisschen die familiäre Prägung ist. Ich sag mal, der Erzhandel Spanien, da kommt Lateinamerika mit rein. Da war es ganz gut, wenn man sozusagen zwischen Deutschen und Spaniern das vermitteln konnte. Was natürlich auch manchmal schwierig war, weil die deutschen Unternehmen wahrscheinlich nicht immer gut zahlen konnten aufgrund der Restriktionen nach dem Ersten Weltkrieg.
Das war ja überhaupt ja eine ziemlich schwierige Zeit. Erster Weltkrieg zu Ende. Deutschland ist besiegt, durch den Versailles-Vertrag auch mit hohen Reparationszahlungen belastet. Über die Frage, wer denn jetzt eigentlich schuld gewesen ist an dem ganzen Krieg, da streiten ja Historiker bis heute. Und damals aber wurde halt eben Deutschland die Kriegsschuld aufgesetzt und deswegen verbunden mit hohen Zahlungen. Und Trier wurde ja auch militärisch besetzt von den Franzosen. Blieb es ja auch besetzt bis 1930. Also keine guten Voraussetzungen. Dann natürlich auch noch diese ganzen politischen Umwälzungen, die wir alle kennen von der Weimarer Republik, also der Kampf zwischen den Extremen links, rechts, mittendrin, Demokraten, die eine Republik stützen wollen. Der Kaiser ist ja verjagt worden, die aber eigentlich gar nicht so viele Anhänger hatte.
Ja, und aber trotzdem ist Trier ein spannender Ort, denn die Familie Czettow lebt in der Johannesstraße, was ja gar nicht weit weg ist vom Zuckerberg und der jüdischen Synagoge. Das heißt, in ihrer Umgebung lebten auch viele jüdische Familien. Und es ist davon auszugehen, dass diese Familie in der Zeit auch Kontakt zu jüdischen Mitbürgern hatte. Von Anna Maria Czettow wissen wir es ganz konkret. Sie hat einen Trierer geheiratet. Hermann Löb war Kunsthistoriker, wie auch seine Frau. Und er hat einen Verlag gegründet, einen der bedeutendsten deutschen Kunstverlage, den Prestel Verlag. Und da war Anna Maria Czettow sozusagen seine rechte Hand im Verlag. Ich gehe davon aus, dass die sich schon aus ihrer Zeit in Trier kannten und dann halt auch beschlossen haben, okay, wir machen gemeinsam diesen Verlag hier auf und schauen, wie wir damit quasi wirtschaftlich erfolgreich werden.
Ja, und da haben wir also dann Walter, der nach Spanien gegangen ist, und Anna Maria Czettow, die also in den Verlagsbuchhandel einsteigt. Und was ist denn mit dem Max, den Jüngsten?
Der Max Czettow macht sein Abitur, geht dann zum Studieren zunächst nach Darmstadt, kurze Zeit später nach München, um dann aber seinen Abschluss in Charlottenburg zu machen, bei durchaus renommierten Architekten der Zeit, beim Pölzig, einer der namhafteren Architekten. Und er wird zwar kein Bauhausschüler im eigentlichen Sinne, aber später ein starker Verfechter der Bauhausideen.
Ich habe mir ja später ja mal seine Häuser mal angeschaut in Mexiko, da kommen wir gleich drauf zurück, und die haben so einen nüchternen Stil.
Ja, also das war das sogenannte neue Bauen, wo es einfach darum ging, Architektur anzupassen an ihre Umgebung und nicht mehr Architektur zum Protzen quasi zu bauen, wie man das vor allem noch im Historismus lange Zeit gemacht hat, sondern da ging es darum, ein Bau hat eine Funktion und er muss sich dieser Funktion einerseits unterordnen, aber er muss sich auch in seine Umgebung anpassen. Und diese Stilrichtung hat Max Czettow dann weiter verfolgt, war dann angestellt in Frankfurt, bei der Stadt Frankfurt, und hat da sozusagen Konzepte entwickelt, ich sag mal, wohnbare Häuser von der Stange zu bauen und zu entwerfen.
Es gibt hierzu auch einen aktuellen Aufsatz im Kurtrierischen Jahrbuch, Jahrgang 2023. Wer das nicht kennt, das ist ein Band, der in Trier erscheint, regelmäßig, und in dem halt eben verschiedene Autoren verschiedene historische Aspekte aufgreifen. Unter anderem gibt es hier also einen aktuellen Aufsatz halt eben zu Max Cette, und da wird halt eben auch die Frankfurter Episode aufgegriffen und dort wohl auch erwähnt, dass er wohl ein Einstiegsgehalt gehabt habe von nur 200 Mark, weil man mehr damals wohl nicht hätte zahlen können in diesen schwierigen Zeiten.
Genau.
Ja, und danach?
Ja, und danach hat er sich erstmal selbstständig gemacht, hat weiter in Frankfurt gewirkt. Es gibt von ihm auch Entwürfe für Theaterstücke, also Kostümentwürfe für Oskar Schlemmer in Stuttgart. Und er hat aber vor allem Architektur entworfen, also Funktionsbauten, E-Werke. In Frankfurt findet man auch noch einige dieser Bauten, die er entworfen hat. Und dann kamen die 30er Jahre und erst die Weltwirtschaftskrise und nach der Weltwirtschaftskrise die Nationalsozialisten. Und das war der Moment, wo man sich als junger, noch nicht Familienvater, aber als junger Mensch überlegt, wovon kann ich leben, wovon kann ich eine potenzielle Familie ernähren?
Und was mache ich jetzt?
Und was mache ich jetzt?
Denn das ist ja tatsächlich eine Frage, die damals mit Sicherheit Millionen Menschen bewegt hat. Nicht nur in Deutschland, weil es war ja ganz Europa war damals ja ein Hort der Unruhe. In verschiedenen Ländern gab es ja auch politische Probleme, Diktaturen hier, Aufstandsbewegungen dort, Faschismus populär, Kommunismus populär bei der Arbeiterschaft.
Starke Migrationsbewegungen von Osteuropa nach Westeuropa, auch ins Deutsche Reich.
Und dann kommt Adolf Hitler 1933 in Deutschland die Macht, verspricht ein neues Deutschland. In diesem Deutschland voller wirtschaftlicher und politischer Schwierigkeiten. Die Weimarer Republik war ja tot. Weiß man denn, wie damals diese drei Geschwister sich damals so positioniert haben?
Naja, also ich glaube, Anna-Maria Cetto, kann man sagen, war relativ schnell gegen die Nazis eingestellt. Sie hatte sich bereits Anfang der 30er Jahre von ihrem Mann scheiden lassen, hat aber weiterhin mit ihm zusammengearbeitet und hat dann auch, als der Verlag in Anführungszeichen arisiert wurde, also auf Druck des Nationalsozialismus an nicht-jüdische Inhaber verkauft werden musste, weiter für den Verlag gearbeitet und versucht auch ihren Mann, der schon in die Schweiz emigriert war, weiterhin zu unterstützen und zur Seite zu stehen. Sie hatte dann auch Ärger mit den Nationalsozialisten, kam wohl, wie sie es selber schildert, in Gestapohaft für 14 Tage und ist dann ausgereist in die Schweiz und hat dort dann ein Bleiberecht bekommen. Hat dann auch bis zu ihrem Lebensende Anfang der 90er Jahre in der Schweiz gelebt.
Das heißt, sie war ein politischer Flüchtling da.
Sie war ein politischer Flüchtling, genau.
Ja, und Walter?
Ja, Walter Cetto. Walter Cetto hat von den Nationalsozialisten profitiert.
Er war ja in Spanien.
Er war zunächst in Spanien, hatte dort auch schon früh Kontakte zu Nationalisten und Phalangisten. Einer davon hat den hübschen Namen Wilhelm Wakonig. Wilhelm Wakonig war österreichischer Konsul in Bilbao.
Im Norden Spaniens.
Im Norden Spaniens. Und stand in enger Beziehung zum österreichisch-ungarischen Königshaus, also zur KUK-Monarchie. Nämlich seine Tochter hatte als Patin die Kaiserin Zeta von Bourbon-Parma. Und dieser Wilhelm Wakonig ist dann im Zuge des Spanischen Bürgerkriegs 1938 von einem spanischen Gericht zum Tode verurteilt worden, weil er geheime Informationen an die Nationalisten und die Falangisten weitergab. Und er ist dann auch erschossen worden.
Das heißt, von einem Gericht der damaligen linksgerichteten Spanischen Republik, gegen die halt eben aufständische Militärs kämpften, rechtsgerichtete Militärs, die am Ende übrigens dann auch den Sieg davon trugen. Und er ist also quasi den Linken quasi in die Hände gefallen.
Genau, er ist den Linken in die Hände gefallen, wurde zum Tode verurteilt und für den hat unser Walter Cetto auch gearbeitet. 1934 beginnt die Wiederaufrüstung, die heimliche Wiederaufrüstung im Deutschen Reich. Und Walter Cetto kommt wieder zu militärischen Ehren und kann seine Militärlaufbahn fortsetzen. Die hat Mitte der 30er Jahre nochmal einen Bruch. Warum dieser Bruch erfolgt ist, wird aus den Unterlagen, die mir zugänglich sind, nicht ganz offensichtlich. Ich nehme mal an, dass er irgendwann schon was gegen das Hitler-Regime gesagt hat und wird eigentlich aus dem Militärdienst wieder entlassen. Aber dann beginnen die Vorbereitungen für die Unterstützung von dem Aufständler Francisco Franco in Spanien. Und da braucht man natürlich Leute, die Spanisch sprechen und verstehen.
Das zum Verständnis, dieser spanische Bürgerkrieg ist im Prinzip so eine Art Vorgängerversion des Zweiten Weltkriegs. Heute würde man sagen Stellvertreterkrieg, denn damals haben Großbritannien und Frankreich die linke Republik unterstützt und die Sowjetunion natürlich auch. Das war eine demokratisch gewählte Regierung gewesen. Und auf der anderen Seite die Putschisten um Francisco Franco, die wurden unterstützt von Nazi-Deutschland und vom faschistischen Italien. Ja, und da kommt also der Walter Cetto da in Berührung.
Genau, und da ist der Walter Cetto dann mit der Legion Condor quasi nach Spanien heimlich geschickt worden. Das war also eine Aktion, die keine offizielle Militäraktion des Deutschen Reiches war. Es war eine Unterstützungsaktion der, die Nationalsozialisten werden gesagt haben, revolutionären Kräfte rund um Franco.
Und gleichzeitig eine Möglichkeit, die neuen Waffen, die Hitler damals hat produzieren lassen, einfach mal auszuprobieren, ne?
Genau. Dieser Walter Cheto hat wohl einerseits das spanische Leben genossen. Es gibt ein Buch von Stefanie Schüler-Springorum, Krieg und Fliegen, die Legion Condor im spanischen Bürgerkrieg. Die widmet Walter Cheto mehrere Seiten, wo sozusagen ein bisschen das Leben der deutschen Soldaten, der deutschen Führungsoffiziere im spanischen Bürgerkrieg bei Kaviar und Champagner gezeigt wird, die sich da eigentlich haben gut gehen lassen. Aber natürlich haben sie auch militärische Zwecke verfolgt. Zum Beispiel, wie man mit Flugzeugen maximal Schaden verursachen kann.
Der Luftangriff auf Guernica.
Genau, die Rede ist vom Luftangriff auf Guernica, wo die deutsche Wehrmacht moderne deutsche Flieger eingesetzt hat, um einfach auszuprobieren, wie wirken die Bomben und welche Zerstörung können wir damit erreichen. Und bei diesem Angriff auf Guernica am 27. April 1937 dürfte Walter Cheto eine der zentralen Rollen gespielt haben.
Ah, wie denn?
Er war ein sogenannter Verbindungsoffizier und als Verbindungsoffizier hat man die Aufgabe zu koordinieren, in diesem Fall den Angriff auf Guernica zu koordinieren, in dem Sinne, dass man sagt, okay, Fußtruppen, haltet euch bitte sehr noch fern aus der Stadt Guernica, denn unsere Truppen, die deutschen Flieger, bombardieren gerade die Stadt und das könnte für euch gefährlich werden.
Da sind ja hunderte Menschen damals gestorben bei diesem Luftangriff. Das ist ja eine Kleinstadt im Norden Spaniens, die ist ja da schwer zerstört worden. Das ist ja ein Sinnbild des Schreckens.
Das ist für die Basken eine sehr bedeutende heilige Stadt gewesen und es war natürlich eine Stadt, die zur linken spanischen Regierung hielt. Und man hat sie sich quasi ausgeguckt zu sagen, okay, wir können hier mal ein Exempel statuieren und wir machen sie dem Erdboden gleich. Und das hat man mit Guernica getan. Und der Walter Cheto, seine Aufgabe bestand darin, quasi die phalangistischen Fußtruppen so lange aus der Stadt fernzuhalten, wie die Luftangriffe liefen.
Der Walter Cheto ist ja auch nach dem Bürgerkrieg weiterhin mit Deutschland verbunden gewesen. Er hat ja auch dann noch im Zweiten Weltkrieg als Soldat gekämpft, oder?
Er war weiter Offizier. Er hat den Zweiten Weltkrieg als Oberst beendet. Er hat etliche Orden im Ersten Weltkrieg während des Spanischen Bürgerkriegs, auch einen spanischen Orden bekommen, im Zweiten Weltkrieg auch etliche Orden bekommen für seinen Führungsstil, für seinen Kampfeinsatz. Er hat einerseits bei der Besetzung Deutschlands in Frankreich mitgekämpft und dann später aber auch an der Ostfront im Krieg gegen die Sowjetunion mitgekämpft und er hat Panzertruppen geführt, muss man sagen. Also er war Artillerieoffizier für eine Panzerbrigade.
Hat aber den Krieg überlebt.
Er hat den Krieg überlebt und hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Trier gelebt. Da hat niemand ihn weiter großartig danach gefragt.
Und ja, und während jetzt ein Bruder für Deutschland in den Krieg zieht und die Schwester in der Schweiz ein neues Domizil finden muss, ist der Dritte, der Jüngste, der Max, gar nicht mehr in Deutschland in den 30er Jahren.
Er ist zunächst in den 30er Jahren noch in Deutschland.
Ah, okay.
Er versucht sich mal mit dem Regime zu arrangieren, schreibt ein Manifest an den Reichsminister Goebbels, ein großes Plädoyer für neues Bauen, für modernes Bauen, woran die Nationalsozialisten aber überhaupt kein Interesse hatten. Und er merkt bald, okay, mit diesem Baustil, der mir vorschwebt, für den ich auch schon international einen Namen habe, weil er in einer internationalen Architektenorganisation war, habe ich in diesem Land keine Zukunft. Und er geht dann 1937, 38 über England und die USA nach Mexiko.
Das ist ganz schön weit weg.
Das ist weit weg, genau. Und es war in Mexiko für ihn auch anfangs gar nicht so ganz einfach. Also die Aufenthalte in England und Amerika sind kurz, wenn auch bei namhaften Architekten, einerseits bei Wright und andererseits bei Neutra. Er hat schon frühzeitig enge Beziehungen zu Wilhelm Gropius, auch einen bedeutenden deutschen Architekten.
Dem Gründer des Bauhauses in Weimar.
Genau.
Der ist ja wirklich vor den Nazis ja emigriert, ne? Also
genau,
geflohen.
Genau, der ist vor den Nazis geflohen. Mit dem hatte ihm also eine lebenslängliche Freundschaft verbunden und der ist dann nach Mexiko gegangen, weil Mexiko zu der Zeit, als er dorthin ging, wohl eher links gerichtet war.
Du hast ja vor ein paar Jahren über die Familie Cheto im Trierischen Volksfreund groß berichtet. Ich glaube, sie ist bis heute in Trier gar nicht so bekannt, gerade was auch den Max Cheto betrifft, der ja wiederum in Mexiko dann ja sehr bekannt geworden ist.
Genau, also Max Cheto ist einer der namhaftesten Architekten Mexikos und man kann wahrscheinlich sogar sagen Lateinamerikas, hat dort sehr viel Ehre und Anerkennung erfahren, weil er es geschafft hat, diese moderne Architektur in eine mexikanische Architektur zu übersetzen, würde man vielleicht sagen. Zumindest hat er für sich erkannt, dass die Landschaft eigentlich ein prägendes Element ist und das ist in Mexiko natürlich immer ein prägendes Element und hat dann eine Architektur entwickelt, die sich an diese Landschaft angepasst hat.
Das kann man übrigens tatsächlich auch bis heute noch, zumindest teilweise noch, in Mexiko-Stadt sehen. Ich habe mir das mal angeschaut vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit der Recherche. Und zwar ist dort damals ein Wohnviertel außerhalb der Stadt entstanden, ein Villenviertel, in einem Gebiet, was damals von Vulkansteinen quasi übersät war. Und dieses Wohnviertel ist, oder besser gesagt, diese Häuser sind quasi inmitten dieser Steine, dieses Geröllfeldes entstanden, ohne dass man da jetzt alles weggeräumt hätte. Der Max Cetto selber hat dort ja auch sein eigenes Haus bauen lassen.
Und hat dafür keinen Fels gesprengt. Das Fundament hat quasi nicht den Boden verletzt, sondern er hat sich dieses Haus so angepasst an die umgebende Landschaft, dass es über verschiedene Ebenen spielt, aber trotzdem harmonisch den Vulkan quasi mit aufnimmt. Und das Vulkangestein mit aufnimmt.
Er hat ja sogar ein Buch darüber geschrieben.
Ja, er hat verschiedene Bücher über die Architektur in Mexiko geschrieben. Und das war eines seiner Leitmotive einfach immer, dass er gesagt hat, okay, wir müssen eine Architektur machen, die sich in ihre Umgebung anpasst. Und das macht man mit viel Terrassen, das macht man mit viel Fensterflächen natürlich. Das macht man in Mexiko auch mit viel organischen Elementen, sage ich mal, indem man also runde Elemente einsetzt und Landschaftsformen einfach aufgreift. Also nicht europäische Architektur, die in der Regel quadratisch praktisch gut ist.
Eine spannende Zeit muss er da damals erlebt haben. Der muss ja dann ja auch Spanisch gelernt haben.
Er war selbstständiger Architekt, nachdem er das dann sein durfte, hat zunächst für Architekturbüros in Mexiko mitgearbeitet, war aber dann später auch Professor in Amerika und hat auch in Deutschland noch an einigen Architekturwettbewerben teilgenommen.
Er ist ja auch Mexikaner geworden.
Genau, er ist Mexikaner geworden, die mexikanische Staatsbürgerschaft angenommen, was auch damit zusammenhing, dass er so einfacher seinen Beruf ausüben konnte.
Ist er da eigentlich jemals nach Trier zurückgekommen?
Er war häufiger in Deutschland zu Gast. Er hat auch seinen Bruder besucht. Sein Bruder hat ihn auch in Mexiko besucht. Die Kinder haben schon immer wieder eine lose Verbindung miteinander gehabt. Und ich glaube, es war die Anna Maria Cetto, die mir dann in einem Gespräch mal erzählt hat, dass sie sich auch durchaus noch an Walter erinnern kann, wenn auch nicht mehr wirklich prägende Erinnerungen vorhanden sind. Also Anna Maria Cetto ist die mittlere der Töchter.
Von Max Cetto. Genau, denn wir reden ja jetzt nicht von der Tante Anna Maria Cetto, die damals in die Schweiz emigrieren musste, sondern von der Tochter von Max Cetto, die auch so hieß. Ja, mich würde da interessieren, weiß man denn, wie denn die Geschwister miteinander klargekommen sind? Ich meine, der eine hat für Nazi-Deutschland gekämpft, die andere musste Deutschland verlassen und der dritte ist letztendlich ja auch gegangen und hat ein neues Domizil sich suchen müssen in Mexiko.
Also ich vermute mal, da hat man in den 50er und 60er Jahren den Mantel des Schweigens drüber gehüllt. Man hat das nicht großartig thematisiert. Was, glaube ich, schon so ein bisschen war, er hat sich um die noch in Trier bis Ende der 50er Jahre lebende Mutter der drei Geschwister gekümmert und hat so ein bisschen hier den Vermögensverwalter für die Familie gemacht.
Ja, und du hast dich aber unterhalten können mit der Tochter von Max Cetto im Zusammenhang mit deiner Recherche.
Kurz zusammengefasst sagt sie, das war damals innerhalb der Familie nie ein großes Thema. Denn man wusste eigentlich, wenn wir darüber reden, ist es ein sehr schmerzvolles Thema. Und man wollte es nicht thematisieren.
Kommen wir nochmal zu Anna Maria Cetto, also der Schwester von Max und Walter, die damals in die Schweiz gehen musste. Denn sie ist ja auch in der Schweiz geblieben und hat dort quasi eine neue Karriere auch gestartet.
Sie ist eine erfolgreiche Kunsthistorikerin gewesen, hat etliche Sachbücher geschrieben über italienische und Schweizer Kunst, hat in Trier auch etliche Vorträge darüber gehalten und ja, hat sich in der Schweiz offensichtlich dann auch wohlgefühlt, hatte auch immer Beziehungen zu Hermann Löb, also ihrem Ex-Mann, mit dem sie immer freundschaftlich verbunden war, die sich auch gegenseitig in der Schweizer Zeit unterstützt hatten, war eine anerkannte Kunsthistorikerin der 60er und 70er Jahre, muss man schon deutlich so sagen.
Alle drei Geschwister leben nicht mehr, sind verstorben. Walter Cetto, ich glaube 1988.
Ja.
Genau. Anna Maria ist
1991.
Ich lese gerade noch, sie hat auch das Bundesverdienstkreuz auch noch erhalten. Ne? Und Max Cetto, wann ist der verstorben? Ich frage deswegen, was erinnert denn heute noch an diese Geschwister?
Max Cetto ist dann gestorben am 5. April 1980. Was erinnert heute noch an diese Geschwister? In Trier muss man ehrlich sagen, gar nichts. In Mexiko gibt es ein Institut, das nach Max Cetto benannt ist, das auch bis heute sich um das Thema Architektur kümmert. In der Schweiz wird an Anna Maria Cetto, glaube ich, auch nicht mehr so viel gedacht. Was ich insgesamt sehr schade finde, weil das eine Familie ist, die es echt wert wäre, dass man dort nochmal genauer forscht, zumal eigentlich die Archivlage gar nicht so schlecht ist.
Beschreib doch mal, wie bist du überhaupt auf dieses Thema damals gekommen und wie findet man eigentlich Informationen über diese Familie?
Also am Anfang hatte ich mich beschäftigt mit Karl Philipp Cetto und mit Johann Karl Anton Cetto als Persönlichkeiten und Trierer Unternehmer. Und dann bin ich irgendwann darauf gestoßen, mit Google oder ich weiß nicht mit welchen Suchmaschinen, dass es auch einen Walter Cetto gab, der in Trier gelebt hat. Und der im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat. Dann dachte ich mir, okay, das wird jetzt spannend. Dann bin ich also im Zuge der Beschäftigung mit dieser Familie darauf gestoßen, okay, es gibt eine bedeutende Kunsthistorikerin, Anna Maria Cetto, die darüber hinaus mit einem Juden verheiratet war. Wow, das sind schon mal Gegensätze. Und dann lief mir Max Cetto durch die Papiere, ebenfalls ein Bruder von Walter Cetto. Und ich dachte mir, jetzt wird's immer skurriler. Einer der bedeutendsten Architekten Lateinamerikas, den man in Trier überhaupt nicht kennt. Das wäre mal eine Geschichte wert, die man recherchiert. Und ich habe mich dann ein paar Vormittage eingegraben ins Stadtarchiv der Stadt Trier.
Ich wollte gerade fragen, also es gibt Nachlässe?
Es gibt einen Nachlass von Walter Cetto. Der ist groß, leider völlig unsortiert. Da findet man viel zu den Ursprüngen der Familie, da findet man einiges an Korrespondenz zwischen ihm und seiner Mutter. Da findet man auch einiges an Korrespondenz der Nachkriegszeit, die natürlich alle nationalsozialistischen Themen ausspart. Es gibt im Militärarchiv der Bundesrepublik, also im Bundesarchiv, Tagebücher von Walter Cetto und die Unterlagen von Walter Cetto aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die übrigens zu den wenigen Unterlagen gehören, die überhaupt von der Legion Condor erhalten sind. Weil eigentlich haben die Nationalsozialisten diese Unterlagen der Legion Condor vernichtet. Sodass viel Wissen, was wir heute über die Legion Condor haben, tatsächlich resultiert aus dem Nachlass von Walter Cetto. Und es gibt in Amerika Archivunterlagen, also in Nordamerika Archivunterlagen zu Max Cetto, zu seinen Architekturstudien. Es gibt in Mexiko Archivunterlagen zu seinen Architekturstudien. Zu Anna Maria Cetto gibt es Unterlagen in Schweizer Archiven.
Die stehen also noch ein paar Reisen bevor, in die Schweiz und nach Mexiko. Ja, vielen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Mehr zur Familie Cetto erfahrt ihr auf volksfront.de/porter. Dort findet ihr nämlich weitere Bilder, auch aus Mexiko. Und natürlich auch aus Deutschland zu Max Cetto, was er dort hat bauen lassen. Und natürlich auch weitere Hintergrundthemen von unserem Kollegen. Und ich verweise auch nochmal auf den Aufsatz im Kurtrierischen Jahrbuch von Johannes Herrmann, der Architekt Max Ludwig Cetto vom neuen Bauen der Weimarer Republik zu einer transkulturellen Moderne in Mexiko. Vielen Dank.
Gerne, ich war gerne dabei und immer wieder.
Ja, und wenn ihr noch Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns doch einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.